Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Reisen nach Syrien werden von einem Reiseanbieter in Frankreich angeboten, also Urlaub in Landesteilen, die vor kurzem noch Kriegsgebiete waren. Ganz so ist es nicht, denn das Land und somit Machthaber Assad wollen natürlich schöne Dinge, alte Kulturstätten zum Beispiel, präsentieren. Wir sprechen hier im Update-Podcast mit einer Syrien-Expertin über Syrien-Tourismus, wer davon profitiert und was genau es momentan alles zu sehen gibt.
Die Idee ist ja eigentlich, dass wieder eine Normalität vorgegaukelt wird. Beziehungsweise, das ist eigentlich genau das, was das Regime sich wünscht. Das Regime sagt ganz klar, seht her, Syrien ist wieder sicher, hier ist alles ganz normal, hier ist es ganz schön, kommt und reist hierher.
Verena von Keitz ist mit im Update-Studio. Du?
Was denn?
Du weißt ja, ich esse nicht alles. Also ich bin da sehr beschränkt in meiner Essensauswahl.
Daraus, immer so. Mittags das Gleiche. Ne?
So ist es. Und ich weiß, unser Reporter Christian Schmidt kommt nachher mit verschiedenen Essenskombinationen, die ich wahrscheinlich nicht probieren möchte. Ja, würdest du probieren?
Ja, ich probiere gerne.
Ich habe schon was gehört von Schokoladenpudding und Rollmops.
Was?
Wir schauen mal. Ihr habt uns jedenfalls ganz tolle Tipps geschickt, was an Kombinationen alles so möglich ist, was ihr gerne esst, und wir probieren das heute Abend mal. Also Verena,
ich freue mich drauf.
Probiert. Und auch Thema, am Wochenende sollen die Hilfsgüter nach Venezuela kommen. Der selbsternannte Interimspräsident Juan Guaido will helfen, dass das klappt. Machthaber Nicolas Maduro will das verhindern.
Was will Donald Trump von Venezuela? Dem Volk helfen? Nein. Er hat diese sogenannte humanitäre Hilfe erfunden, verfaulte, krebserregende Lebensmittel, die er jetzt mit Gewalt ins Land bringen will, nur weil ihm der Sinn danach steht.
Ein wichtiges Wochenende also in Venezuela, und dazu gibt es noch an der Grenze zu Kolumbien im Westen Konzerte, das eine für die Hilfsgüter, das andere von Maduro-Unterstützern nach dem Motto, lasst uns hier in Venezuela bitte in Ruhe. Wir sprechen mit unserer Korrespondentin da in der Region im Update-Podcast vom 22. Februar 2019. Danke fürs Laden, Klicken und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Sommerurlaub schon geplant? Hm? Oder zumindest schon mal die Fühler ausgestreckt, wo es hingehen soll in diesem Jahr? Vielleicht nach Syrien? What? Ja, ein französisches Reiseunternehmen bietet ab April Reisen nach Syrien an. 10 Tage durch die Kulturlandschaft eines Kriegsgebietes quasi. Das klingt alles sehr ironisch, aber laut Spiegel Online hat der Reiseanbieter schon die erste 20-köpfige Gruppe tatsächlich voll. Auf der Seite des Auswärtigen Amtes steht aber zurzeit immer noch:
Alle Deutschen, die das Land noch nicht verlassen haben, werden zur Ausreise aus Syrien aufgefordert. Die deutsche Botschaft in Damaskus ist derzeit geschlossen und kann im Notfall keine konsularische Hilfe vor Ort leisten.
Die Journalistin und Syrien-Expertin Christine Hellberg hat einige Jahre in Damaskus verbracht. Frau Hellberg, nicht überall im Land wurde ja jetzt die letzten Jahre geschossen und gekämpft in diesem Bürgerkrieg. Aber trotzdem, jetzt soll man da plötzlich Urlaub machen, ernsthaft?
Ja, tatsächlich gibt es den ersten europäischen Reiseanbieter, der eine Kulturreise vorschlägt. Das heißt, es geht zu den Kulturstätten, die vor diesem Krieg auch immer gerne besucht wurden. Und das ist ernst gemeint. Die erste Reise ist ausgebucht und es sollen weitere folgen.
Wie muss ich mir das denn vorstellen? Also ich komme da jetzt ins Land, habe womöglich ein Hotelzimmer und dann gibt es irgendwelche Busrundreisen und man fährt dann abseits der vielleicht noch Kriegsgebiete oder der ehemaligen Kriegsgebiete irgendwie zu Kulturstätten, die noch übrig sind.
Ja, was der Veranstalter plant, sind 10 Tage, die in Beirut beginnen, also der libanesischen Hauptstadt. Dann geht es nach Damaskus und dann werden nacheinander eben Kulturstätten wie Palmyra, aber auch die christlichen Orte nördlich von Damaskus, Malula, Klöster und so etwas wird dann besucht bis an die Küste. Das Küstengebiet war ja über Jahre immer unter der Kontrolle des Assad-Regimes. Und die Idee ist ja eigentlich, dass wieder eine Normalität vorgegaukelt wird. Beziehungsweise, das ist eigentlich genau das, was das Regime sich wünscht. Das Regime sagt ganz klar, seht her, Syrien ist wieder sicher, hier ist alles ganz normal, hier ist es ganz schön, kommt und reist hierher. Das ist eben auch eine große PR-Kampagne oder ein Anliegen dieses Regimes. Es gab auch schon vorher Werbefilme für Tourismus in Syrien. Und da muss man sich schon klar machen, dass es um eine Oberfläche geht. Ne? Das ist an der Oberfläche erstaunlich normal. Und das weiß das Regime auch. Das Regime lädt ja auch gezielt Journalisten ein oder Politiker, am besten solche, die noch nie in Syrien waren. Denn jeder, der das erste Mal jetzt nach Syrien fliegt, mit all den Bildern vom Krieg im Kopf, der wird sich wundern. Denn da kann man natürlich Kaffee trinken in der Sonne, da kann man herrlich essen, da kann man womöglich baden im Mittelmeer, da kann man auf Ruinen herumsteigen und man denkt, Mensch, das ist hier alles ja gar nicht so schrecklich, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber es ist eben nur die Oberfläche.
Heißt, man wird dann dorthin geleitet, wo es schön aussieht und wahrscheinlich auch die ganze Zeit schön aussah, weil es war ja auch während des Krieges möglich, Kaffee zu trinken in der Sonne.
Das ist richtig, wobei das Land überall, auch in den Assad-Gebieten, von Checkpoints immer noch geprägt ist. Diese Reisegruppe fährt auch nach Homs. Homs liegt natürlich in Teilen in Trümmern. Ja. Man wird an Städten und an Stadtteilen vorbeikommen, die in Schutt gebombt wurden. Also so ganz unsichtbar ist dieser Krieg dort natürlich auch nicht geblieben. Aber es ist eben ganz klar, dass man mit einer solchen Reise das Regime unterstützt. Also Assad profitiert von solchen Touristen und zwar auf zwei Ebenen. Einmal ganz praktisch und finanziell. Denn die Touristen steigen ja in Hotels ab, es gibt ein Tourismusministerium. Alle diese Strukturen sind vereinnahmt vom Regime, wie alle öffentlichen staatlichen Strukturen in Syrien. Also zum Beispiel die größte Hotelkette des Landes, Sharm Hotel Group, die gehört den Mitgliedern der Assad-Familie zum Teil. Und diese Reisegruppe des französischen Anbieters steigt in drei von diesen Hotels ab. Und die zweite Art, wie das Regime profitiert, ist mit dieser Signalwirkung. Also man selbst wird Teil der Propaganda, indem man eben Assad bestätigt und sagt, guck mal her, hier ist es tatsächlich sicher und schön. Und wenn man wieder Urlaub machen kann in Syrien, ja, dann können wir ja auch die Geflüchteten zurückschicken. Und das ist also genau die Idee. Und dann reist man durch Syrien und genießt oberflächlich dort einen Urlaub, weiß aber zum gleichen Zeitpunkt eben nicht, dass mehr als 80.000 Menschen noch in den Gefängnissen sitzen, dass systematisch gefoltert wird und dass in diesem Land eigentlich nur mit Angst regiert wird.
Heißt, hier nochmal die Bremse ziehen, vielleicht noch ein paar Jahre ins Land gehen lassen und dann mal irgendwann gucken und auch in ein unabhängiges Hotel dann gehen, weil wahrscheinlich nach und nach jetzt auch die Normalbürger wieder erste Hotels öffnen?
Das ist nicht so einfach. Man kann in Syrien eben nicht normale Hotels nutzen, sondern das ganze Land funktioniert. Die ganzen staatlichen Strukturen sind vereinnahmt vom Regime. Es gibt nicht wirklich unabhängige Strukturen. Natürlich gibt es kleine Geschäftsleute, die ihre Restaurants betreiben. Es gibt Leute, die kleine Boutique-Hotels in der Altstadt von Damaskus machen. Aber die arrangieren sich alle mit dem Tourismusministerium. Die werden alle ihre bestimmten Gebühren abführen, damit sie da unbehelligt ihren Tourismus betreiben können. Also es kommt sehr darauf an, wenig Frage in Syrien. Natürlich ist jeder Syrer, der immer noch wartet auf ein Lebenszeichen von seinem Vater oder von seinem Bruder, weil die vor Jahren mal in einem Folterkeller des Regimes verschwunden sind, der wird sagen, das ist nur zynisch. Aber es gibt andere, die sagen, also ich habe hier mein Restaurant an der Promenade von Latakia, könnt ihr bitte kommen und bei mir essen, denn ich will einfach wieder Geld verdienen und meine Familie ernähren. Das ist also ein vielschichtiges Problem. Man ist Teil eines Spiels als Tourist. Und das muss man sich klar machen, ob man das unterstützen möchte.
Ob man sich da instrumentalisieren lassen möchte. Urlaub in Syrien ist möglich, aber nicht wirklich zu empfehlen. Infos von Journalistin und Syrien-Expertin Christine Hellberg.
Deutschlandfunk Nova. Update.
58 Milliarden Euro. 58 Milliarden. Das ist der Überschuss 2018 des deutschen Staats. Zum fünften Mal in Folge hat er mehr eingenommen als ausgegeben und dieses Jahr war es wirklich ein Rekord. Was machen mit so viel Geld? Die einen sagen, für schlechte Zeiten aufsparen. Die anderen sagen, hey, für uns alle die Steuern runter und wieder andere meinen, nee, ausgeben ist das Richtige, um Straßen, Brücken, Schulen, Kindergärten, vieles andere auf Vordermann zu bringen. Professor Friedrich Heinemann vom Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Günther.
Mit so viel Geld, da könnte man eine Menge machen. Was spricht denn dafür, das Geld oder ein Teil davon in unsere Infrastruktur, in Schulen, in Kitas zu stecken?
Da bin ich skeptisch. Diese 58 Milliarden, die sehen natürlich jetzt auf den ersten Blick nach viel aus. Das sind so grob gerechnet 700 Euro pro Kopf der Bevölkerung. Aber man darf nicht vergessen, das ist eine Momentaufnahme. Das war ein außergewöhnlich gutes Jahr. Alle Prognosen sagen, dass dieser Überschuss sich in den nächsten Jahren in ein Defizit verwandeln wird. Also wir haben das Geld nicht auf Dauer. Und wenn man Geld nicht auf Dauer hat, darf man auch nicht auf Dauer die Ausgaben hochfahren. Also daher ist Zurückhaltung angesagt.
Zurückhaltung hieße dann tatsächlich das Geld zu sparen?
Das ist eine ganz gute Idee. Deutschland hat immer noch 2.000 Milliarden Staatsschulden. Und die eine Möglichkeit ist, ein bisschen mehr Schulden zu tilgen, als man bisher geplant hat. Die andere Möglichkeit wäre auch, Steuern zu senken. Wir haben ein großes Problem etwa mit der hohen Steuerbelastung auf jede Überstunde, die auch ein Normalverdiener leistet. da bleibt kaum etwas übrig. Und das ist ein großes leistungsfeindliches Merkmal unseres Steuersystems. Und wenn man jetzt mal ein bisschen Spielraum hat, dann sollte man überlegen, in die Richtung zu marschieren und sagen, wie können wir denn mit dem Geld auch sowas machen, dass Menschen mehr Arbeitseinsatz bringen, mehr leisten können und dafür nicht bestraft werden. Das ist eine richtige Denkrichtung.
Das würde bedeuten, Steuern runter, Sozialleistungen runter.
Gezielt runter, gerade auch für Durchschnittsverdiener, die sehr hohe Grenzabgaben haben. Also die Grenzabgaben sind ja die zusätzlichen Steuern, die man bei einer Überstunde zahlen muss. Und das ist eine ganz leistungsfeindliche Höhe, die wir in Deutschland haben. Die ist auch im internationalen Vergleich übrigens sehr, sehr hoch. Das wär eigentlich jetzt der Anlass, über sowas mal verstärkt nachzudenken.
Haben Sie da ein Beispiel für mich? Ich kann mir das so schlecht vorstellen. Was ist das genau?
Ja, das ist zum Beispiel bei einem Ehepaar. Wenn einer von denen arbeitet und jetzt der Ehepartner überlegt, eine Arbeit aufzunehmen, ne, dann haben wir es ganz oft so, dass auch wenn das Normalverdiener sind, von 100 Euro Zusatzeinkommen 60 Euro an den Fiskus gehen über Steuern und soziale Abgaben. Da bleiben vielleicht 40 Euro. Und das sind keine reichen Menschen, von denen ich da rede. Ne? Und da muss man natürlich ansetzen, dass da einfach wieder mehr übrig bleibt.
Es gibt ja auch Experten, die sagen, in Zeiten, wenn ja die Kassen voll sind und das Geld reinkommt, dann tilgen natürlich auf der einen Seite, aber das Geld auch zurückhalten. Und in Zeiten, in denen es nicht mehr so gut läuft, dann erst recht das Geld rausposaunen beziehungsweise vielleicht auch neue Schulden machen, weil gerade dann brauchen die Menschen viel Arbeit. Dann müssen vielleicht in den Zeiten die Brücken gebaut werden, die Baustellen gemacht werden, damit die Konjunktur angekurbelt wird. Was halten Sie davon?
Ja, das ist ein richtiger Gedanke und auch dieser Gedanke sagt ja, dass wir heute sparen sollen, denn wir haben ja noch gute Zeiten. Wir steuern immer mehr auf Vollbeschäftigung zu. Wenn wir heute zusätzliche Investitionen versuchen würden, dann würden auch die Kommunen, die das versuchen, feststellen, die Unternehmen, die Bauunternehmen haben überhaupt keinen Platz mehr für noch neue Aufträge zu übernehmen.
Und es wird immer teurer.
Das würde nur teurer, die Preise gehen nach oben. Also auch das ist eigentlich genau das Argument zu sagen, Leute, lasst uns das Geld lieber mal zurückhalten. Die schlechten Zeiten werden kommen und dann haben wir mehr Spielraum.
Live in Deutschlandfunk Nova, Professor Friedrich Heinemann vom Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung über den Rekordüberschuss des deutschen Staates und was man mit dem Geld machen sollte, nämlich eher nicht jetzt raushauen momentan.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Noch immer geht der Machtkampf in Venezuela weiter. Auf der einen Seite steht Interimspräsident Juan Guaido, der Hilfslieferungen für die hungernde Bevölkerung ins Land lassen will. Auf der anderen Seite steht Machthaber Nicolas Maduro, der sich gegen die Hilfslieferungen stellt und das hier sagt.
Was will Donald Trump von Venezuela? Dem Volk helfen? Nein. Was will er von Venezuela? Unseren Reichtum, das Erdöl. Er hat diese sogenannte humanitäre Hilfe erfunden. Verfaulte, krebserregende Lebensmittel, die er jetzt mit Gewalt ins Land bringen will, nur weil ihm der Sinn danach steht.
Heute wird dieser Konflikt in Form von zwei Konzerten ausgetragen. Eins im kolumbianischen Grenzort Cúcuta für Guaidos Seite. Und dann gibt es noch ein Maduro-Konzert, nur 300 Meter davon entfernt. Unsere Korrespondentin für die Region ist Anne-Kathrin Mellmann. Guten Abend.
Hallo Ralf.
Wie ist es denn dazu gekommen, dass da jetzt heute diese zwei Konzerte sind und dieser Konflikt quasi auf zwei Bühnen wandert?
Ja, das eine Konzert, das war schon länger angekündigt, organisiert hat das der britische Milliardär Richard Branson, der auf den British Virgin Islands in der Karibik lebt, also auch ein bisschen näher hat zu der Region. Der war sehr besorgt wegen der Notlage der Bevölkerung in Venezuela, sagt er. Und deswegen hat er also verschiedene Künstler eingeladen, da mitzumachen. Und tatsächlich trifft sich da jetzt so das Who is Who der Latino-Pop-Welt. Also alle Größen sind da vertreten, aber auch internationale Stars wie Peter Gabriel werden mit dabei sein. Und Branson hat sich davon irgendwie versprochen, die Situation vielleicht ein bisschen zu entschärfen. Er macht das jetzt auch nicht für Juan Guaido, den Übergangspräsidenten, sondern er macht das wirklich ganz explizit für die notleidende Bevölkerung in Venezuela. Er will Spenden generieren, die dann den Menschen dort zugutekommen sollen. Und er will natürlich auch irgendwie darauf hinwirken, dass humanitäre Hilfe nach Venezuela gelangen kann, weil ihm das absurd erscheint, dass es diese Hilfe gibt, aber die sozialistische Regierung die Hilfe ablehnt. Und auf der anderen Seite der Grenze, also wirklich direkt nur ein paar hundert Meter entfernt, stehen diese beiden Bühnen, gibt es ein Gegenkonzert der sozialistischen Regierung, die das dann eben ja als Reaktion darauf angekündigt hat. Das wird so ein wahrer Konzertmarathon über 3 Tage mit wohl 150 Künstlern. Wenn man sich die Liste so anschaut, sind das alles Unbekannte überwiegend. Also auch meine venezolanischen Freunde und Bekannten sagen, sie kennen da eigentlich niemanden so wirklich. Aber es wird auf jeden Fall sehr laut werden.
So lange sprechen wir schon davon, dass die Bevölkerung in Venezuela leidet, dass Medikamente und Nahrungsmittel fehlen. Warum stellt sich Machthaber Maduro so sehr gegen diese Hilfslieferung?
Er stellt sich vor allen Dingen gegen die humanitäre Hilfe und da geht es ganz klar um den Begriff, denn das impliziert, dass es in dem Land eine Krise gibt, eine humanitäre, und das würde bedeuten, das einzugestehen, dass die Regierung auch zugleich dann eingestehen würde, dass sie es nicht geschafft hat, sich um ihre Bevölkerung zu kümmern und ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Solche humanitären Krisen gibt es normalerweise nach Naturkatastrophen oder durch Kriege, aber in Venezuela ist die Lage deutlich vielschichtiger und es hat viel mit den Versäumnissen und dem Versagen dieser Regierung zu tun. Also wenn man das jetzt anders deklariert hätte, vielleicht nicht als humanitäre Hilfe, sondern einfach als Kooperation, dann hätte sich Maduro vielleicht auch nicht so sehr dagegen gesperrt. Aber es ist ja eben auch klar, dass hier politisch instrumentalisiert wird von beiden Seiten. Maduro sagt eben auch, durch diese Hilfe wird dann eine militärische Intervention vorbereitet, wie auch immer das dann stattfinden soll, lässt er offen.
Da liegen jetzt gerade hunderte Tonnen Hilfslieferungen aus den USA bereit. Der selbsternannte Übergangspräsident Guaido hat gesagt, er will die sich dieses Wochenende quasi holen. Also er will zumindest dabei sein. Eskaliert der Konflikt dort in den nächsten Tagen an diesem Wochenende, weil Maduro ist ja wirklich strikt dagegen?
Ja, die Gefahr besteht. Was Guaido halt gesagt hat, ist, er ruft seine Anhänger dazu auf, diese Hilfe jetzt ins Land zu holen. Aber sehr unkonkret. Also seine Anhänger, die sich da auch registriert haben als Freiwillige, um zu helfen bei der Verteilung von Hilfsgütern, die wissen auch noch nicht so wirklich genau, was eigentlich ihre Handlungsanweisung ist. Wahrscheinlich soll das dann so aussehen, dass die Venezolaner rübergehen auf die kolumbianische Seite und dann jeder ein kleines Päckchen rüberträgt, wie eine kleine Ameisenarmee. Und man hofft, dass die Soldaten auf venezolanischer Seite sie dann also damit passieren lassen. Dadurch, dass nun so viele Menschen angezogen sind an diesen Ort, auch durch diese Konzerte, also es werden da wirklich Hunderttausende erwartet, kann sich natürlich die ganze Stimmung noch weiter aufheizen. Vor allen Dingen, wenn das Militär dann sagt, nein, wir lassen euch jetzt mit diesen Hilfsgütern nicht hier durch. Also die Situation ist wirklich extrem gefährlich und brenzlig.
Anne-Kathrin Mellmann mit Infos zu zwei Konzerten an der kolumbianischen Grenze mit Venezuela und zu Hilfsgütern, die über die Grenze nach Venezuela kommen sollen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir haben euch vergangene Woche gefragt, Leute, was sind denn eure Lieblingsessenskombinationen so? Also Hauptgericht, Beilage, sowas. Es darf auch sehr verrückt sein, haben wir gesagt. Und ja, es wurde verrückt. Schinken mit Schokolade, schreibt da zum Beispiel Patrick. Würde ich auch essen, hätte ich kein Problem mit. Pommes mit Karamellsoße, schreibt Christina. Pommes, Karamellsoße, mag ich beides, kann man kombinieren. Würde ich auch ausprobieren. Und Svenja schreibt Käselaugen mit Nutella, das esse ich auch manchmal, das ist tatsächlich lecker. Wir haben unseren Food-Reporter Christian Schmidt losgeschickt, vielleicht noch ein wenig ekligere Kombinationen zu finden. Christian, was sagst du?
Ja, es klingt ja jetzt schon irgendwie ein bisschen fies, ne? Aber ich habe schon vieles in der Küche gesehen und so weit ist das jetzt gar nicht entfernt. Diese Kombination da von der Spitzengastronomie heißt dann nur geiler, nämlich Food Pairing, und das ist eigentlich eine Wissenschaft für sich.
Also die Wissenschaft herauszufinden, was beim Essen zusammenpasst und was nicht.
Genau, es gibt zum Beispiel an der Hochschule in Bremerhaven ein Forschungsinstitut für Lebensmitteltechnologie. Die machen genau das. Die legen Zutaten in einen Gaschromatographen, zerlegen die in ihre Einzelteile und können dann so an der Molekularstruktur ganz genau erkennen, was zusammenpasst und was nicht. Und da kommen dann die unglaublichsten Sachen raus. Bei uns hat ja auch sich Steffi gemeldet, die hat ein ganz besonderes Rezept für uns.
Das hat Mutti sich ausgedacht. Rollmops oder Brathering, beides aus dem Glas. Ja, dann hat sie halt den Schokopudding weicher gekocht, also mit mehr Milch. Es ist halt wie so eine etwas dickere Soße. Es schmeckt einfach gut.
Moment, so, da wird es jetzt für mich eklig. Also Pudding und Rollmops.
Ganz genau, und Bratkartoffeln, das hat sie bei Facebook noch dazu geschrieben. Und jetzt rate mal, was ich dir zum Probieren mitgebracht habe.
So, das sieht natürlich schön. Rollmops mit Bratkartoffeln.
Ich habe auch Löffel dabei.
Hier. Jetzt ist so wirklich mein Problem, ich esse ja nur so ein paar Sachen. Also das würde ich jetzt nicht probieren. Mhm. Die anderen Sachen, Freunde, hätte ich mitgemacht. Aber ich habe ja Verena von Keitz im Studio. Würdest du, hättest...
Komm, also, Verena, sei mutig. Okay, hau mal rein.
Ich weiß aber nicht, wie man das essen soll. Du hast das hier sehr schön drapiert, ne? Der Rollmops ist so eine Rolle und drumherum ist der Pudding und dann noch zwei Bratkartoffeln dazu gestipst. Aber okay, ich muss jetzt Glück, in den Fisch reinbeißen.
Vielleicht.
Ach, komm hier.
Okay. Oh, sie macht es.
Oh Gott.
Und ich muss auch kotzen. Ich habe bei der Zubereitung schon Handschuhe genommen.
Ist gar nicht so schlimm.
Okay. So, das mag ja jetzt hier alles irgendwie Geschmackssache sein, aber ich habe eben gesagt, da steckt eine ganze Wissenschaft dahinter. Es gibt auch so eine Software, so eine Food-Pairing-Software. Da habe ich die Zutaten eingegeben und tatsächlich hochwissenschaftlich bestätigt, das passt. Und das zeigt uns, ja, einfach mal machen. Ne? Dafür setzt sich auch immer wieder Food-Blogger Toni Schreiner ein. Der ist gelernter Koch, hat selbst schon so Sachen wie Bratwurst im Cappuccino-Glas mit Milchschaum in seinem Restaurant angeboten.
Food-Pairing heißt auch Mut zu haben, Lebensmittel einfach mal miteinander zu kombinieren und zusammenzuwürfeln und zu probieren. Klar, es gibt gewisse Regeln. Ja, wir haben unsere vier Geschmackssinne auf der Zunge. Die wichtigsten vier eben süß, salzig, bitter und sauer, das sollte man irgendwie versuchen, zusammen zu kombinieren.
Ich befürchte, das machen wir jetzt.
Ganz genau. Ich habe hier noch so ein zweites Ding mit Haube dabei, so eine kleine Überraschung. Wolfram schreibt, Banane mit Hähnchenfleisch passt für ihn prima zusammen. Und sowieso, Bananen scheinen irgendwie ein Thing zu sein. Mary mag Banane mit Camembert und bei Martin gibt's Banane mit Salz und Pfeffer. Und ein User namens Dermot de Haag, der mag Banane mit Spinat.
Ui, das würde ich vielleicht sogar auch probieren.
Meinst du, bist du dir sicher? Ich habe mal die Software nochmal angeschmissen, diese Food-Pairing-Software, habe die einzelnen Zutaten eingegeben. Banane, Spinat passt schon mal zusammen, diese beiden Sachen. Dann steht da noch Hähnchenfleisch, geht auch, und Gorgonzola. Und jetzt habe ich daraus einen wunderbaren Burger gemacht.
Ach, aus allen zusammen, da bin ich wieder raus, weil
Chicken,
ich esse natürlich keinen
Gorgonzola.
Spinat. Ach Gott. Hättest du Gorgonzola weggelassen, siehst du, dann hätte
Verena
ich das jetzt
von
gegessen.
Ja,
gib
du
rüber.
Musst du da rein.
Gib
aber das könnte, glaube ich, ganz geil sein.
Ich glaube, ich habe auch schon öfter mit so gebratener Banane mit was Herzhaften. Finde ich eine gute Idee.
Also wir haben jetzt Banane, vegetarisches Chicken McNugget, Spinat und Gorgonzola. Was sagst du?
Ich glaube, warm wäre es lecker.
Die Lösung, warm wäre es lecker.
Ich glaube, das
gilt für vieles.
Also geht irgendwie. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum zur Hölle macht man sowas? Aber ich habe schon gemerkt, ich hatte in der Küche so eine diebische Freude. Und so geht es auch dem Koch Toni.
Die Neugierde, schaffe ich es wirklich, diese Lebensmittel, diese Produkte zusammenzufügen, um ein neues Endergebnis herauszubekommen, was dann auch schmeckt, ja, und was auch gut aussieht auf dem Teller. Und sich am Ende über ein neues Produkt oder Ergebnis zu erfreuen, mit dem ich dann vielleicht nicht nur mich, sondern auch noch andere glücklich machen kann, indem sie sagen, hey, das hat mir geschmeckt.
Ganz davon abgesehen, kannst du auch durch solche abgefahrenen Kombinationen auch ganz neue Geschmackserlebnisse haben. Es haben sich ja durchaus schon Sachen etabliert, die früher dann irgendwie als verrückt galten. Salz und Karamell kennt heute jeder. Vanilleeis mit Kürbiskernöl finden auch viele lecker. Sauerbraten mit Apfelmus im Rheinland. Also es lohnt sich da durchaus mal rumzuprobieren. Macht Spaß.
Mach das mal. Ich bleibe bei meinen alten Sachen, die ich so esse und probiere nicht rum. Dankeschön. Christian Schmidt hat ganz viel ausprobiert für uns heute. Er kocht einfach gerne mal nach und macht uns nicht dafür verantwortlich, wenn es nicht schmeckt im Nachhinein. Dankeschön, Verena, fürs Probieren. Du bist ja immer noch an diesem Brötchen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Nordkorea reduziert Lebensmittelrationen. Es herrscht die Gefahr einer Hungersnot, lesen wir heute. Gleichzeitig wissen wir, dass für nächste Woche ein Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un geplant ist. Hängt das eine mit dem anderen zusammen? Pierre-Olivier François ist bereits viele Male in Nordkorea gewesen. 2016, 2017, 2018 war er jeweils 10 Tage dort. Und er hat mehrere Filme über das Land gemacht. 3 Dokus sind gerade in der Arte-Mediathek zu sehen. Herr François, also in dieser Doku oder in Ihren Dokus erzählen Sie von der großen Hungersnot in den 90er Jahren auf der einen Seite und von wohlhabenden Nordkoreanern, die sich importierte Schweizer Schokolade und französischen Wein leisten können auf der anderen. Wie haben Sie bei der letzten Reise die Versorgung der Menschen mit Lebensmitteln erlebt? Was steht da alles in den Supermärkten?
Ja, es kommt ganz darauf an, wo man ist. In Pyongyang, und wenn man Geld hat, kann man ziemlich alles finden. Auf dem Land hängt das sehr davon ab, wie die Ernte gewesen ist. Und wie wir es gerade hören, ist die Ernte von 2018 nicht unbedingt die beste gewesen. Das heißt, dort findet man im Alltag weit weniger, unter anderem weniger Fleisch, weniger Gemüse und oft ist es nicht so guter Reis.
Also kann das durchaus sein? Oder wie bewerten Sie die Meldung, dass in Nordkorea die Gefahr einer Hungersnot herrscht?
Das kann durchaus sein. Das World Food Program, das permanent in Nordkorea ist, sagt, dass strukturell 40% der Bevölkerung unterernährt ist oder nicht genug verschiedene Ernährungsmittel hat. Und das seit Jahren. Und deshalb bekommt Nordkorea immer wieder auch Ernährungshilfe vom World Program. Und diese Ernährungshilfe wird zum Teil auch von amerikanischen Geldern bezahlt. Aber wenn das jetzt heute auftaucht, eine Woche vor dem Trump-Kim-Summit, und in dieser Meldung auch steht, dass diese schlechte Versorgung unter anderem mit Dürre, mit Überschwemmungen, aber auch mit dem Problem der Sanktionen zu tun hat, dann kann das auch sein, dass es ein Teil der Verhandlungen von nächster Woche ist.
Okay, also so eine Vorabmeldung, kommende Woche treffen die sich Kim Jong-un und US-Präsident Donald Trump. Es wird da natürlich auch über die internationalen Sanktionen gesprochen, auch über das Nuklearprogramm. Und jetzt vorab schon mal so eine Meldung rauszuhauen, das spielt denen in die Karten, den Nordkoreanern?
Sagen wir mal so, es ist eine globale Verhandlung. Das heißt, die Nordkoreaner haben immer gesagt, Nuklearabrüstung geht nicht alleine. Das heißt, das ist ein globaler Prozess, das ist ein globaler Friedensprozess für die ganze koreanische Halbinsel. Das betrifft die Süd- und die Nordkoreaner, die Amerikaner und die Chinesen. Und wenn das irgendwo hingehen soll, und seit einem Jahr geht es in eine Richtung, nämlich Begrenzung der Tensions, also sozusagen weniger Gefahr auf der koreanischen Peninsula, wenn das in diese Richtung gehen soll, dann muss das auch mehrere Aspekte haben. Nicht nur Abrüstung, einseitige Abrüstung.
Welche Erwartungen haben Sie an das Treffen kommende Woche von Kim und Trump?
Das ist ganz, ganz wichtig. Ich meine, das erste Treffen war unerhört, weil es seit dem Koreakrieg noch nie ein Treffen zwischen einem amtierenden Präsidenten und einem nordkoreanischen Führer gegeben hatte. Aber die Positionen waren so weit voneinander, dass einfach nur die Symbolik wichtig war. Die Symbolik bleibt wichtig. Es ist erst das zweite Treffen. Aber inzwischen ist viel passiert. Und ich las heute einen sehr spannenden Artikel in der Washington Post, der sagt, dass die Nordkoreaner seit letztem Jahr sowohl was die Entwicklung von Atomwaffen als die Entwicklung von Raketen und U-Booten eindeutig auf die Bremse gedrückt haben. Das heißt, es ist schon einiges passiert. Jetzt erwartet man, dass es weitergeht. Aber damit es weitergeht, muss es auf beiden Seiten etwas passieren.
Jetzt haben wir über Hunger gesprochen in Nordkorea, über die Atomwaffen, über Sanktionen. In dem Zusammenhang sind das so die Klischee-Themen bei Nordkorea. Wir erfahren ja aber auch wirklich so wenig von dort. Sie kennen das Land besser, waren ganz oft da. Was fehlt denn in unserem Bild, also das wir so im Kopf haben hier in Europa, vielleicht ein Bild, was noch dazugehört zu Nordkorea?
Nordkorea sind nicht nur Atomwaffentests, Raketen und marschierende Menschen. Das heißt, die Menschen machen auch nebenbei was anderes. Die leben, die essen, die heiraten, die sterben, die arbeiten, die wünschen sich, dass sich ihr Leben entwickelt. Und das haben wir Schwierigkeiten mit in unserem Denken einzubauen. Dann haben wir halt dieses Stereotyp von Robotern, die von einem Platz zum anderen marschieren. Und das wird dem, glaube ich, dem koreanischen Volk nicht gerecht. Und damit haben wir auch Schwierigkeiten, wie man Entwicklung vorschlagen kann, die auch diese Menschen ansprechen und ihnen, ja, man kann nicht nur mit dem Stock arbeiten, man muss auch mit Möhren oder mit arbeiten. Und das fehlt oft in den Verhandlungen mit Nordkorea.
In der Arte-Mediathek sind noch bis Mitte April drei Dokumentationen von Pierre-Olivier François über Nordkorea zu sehen. Zwei Filme zur Geschichte der koreanischen Halbinsel und ganz neu seine Doku Have Fun in Pyongyang über das Alltagsleben der Menschen in Nordkorea.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Breakdance soll olympisch werden. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass Breakdance irgendwie noch in ist, dass das überhaupt noch jemand macht. Aber gut, auf jeden Fall könnte es im Jahr 2024 bei den Olympischen Sommerspielen in Paris sein, dass da Jungs und Mädels um Medaillen um die Wette tanzen im Breakdance. Wir haben uns gefragt, wie wird denn eine Sportart eigentlich plötzlich olympisch? Verena von Keitz aus unserem Update-Team. Du bist ja heute mal ein bisschen eingetaucht in das Thema. Würdest du sagen, bei Olympia wirst du erst zur Sportart, wenn du deine coole Phase quasi überschritten hast, schon 20 oder 30 Jahre das her ist?
Ja, so ein bisschen den Eindruck haben wir hier in Deutschland vielleicht, auch gerade beim Thema Breakdance, weil wir das in der Regel eher so verbinden mit den 1980er und 1990er Jahren. Dabei hat viele Jahre die WM im Breakdance, das Battle of the Year, in Braunschweig stattgefunden. Im Moment findet es wieder gerade in Montpellier statt, in Frankreich, also nicht gerade, sondern zurzeit. Und grundsätzlich ist Breakdance in Frankreich einfach sehr populär und deshalb haben die französischen Veranstalter von Olympia 2024 das jetzt auch vorgeschlagen mit dem Argument, das würde die Spiele noch urbaner und auch künstlerischer machen und weil es mehr als 1 Million B-Boys und B-Girls in Frankreich gibt, wie es im Tweet von Paris 2024 heißt, dem offiziellen Twitter-Account der französischen Olympia-Veranstalter.
Also mehr Street-Credibility bei den Olympischen Spielen. Aber warte mal, können die Veranstalter das wirklich einfach so entscheiden, was eine neue Sportart wird bei Olympia?
Nein, sie können es nicht einfach so entscheiden, aber sie haben auf jeden Fall seit einiger Zeit ein Vorschlagsrecht. Das ist ein Ergebnis der sogenannten Agenda 2020 des IOCs, des Internationalen Olympischen Komitees. Lange Zeit war die Zahl der Sportarten bei Olympischen Sommerspielen auf 28 begrenzt. Aber 2014 gab es eine große Reform und da wurde dann beschlossen, dass es bei den Sommerspielen auch mehr als 28 Sportarten sein dürfen und auch, dass die Veranstalter das Recht bekommen, zusätzliche Sportarten vorzuschlagen. Eine Grenze gibt es aber trotzdem, also die Zahl von 10.500 Athletinnen und Athleten insgesamt, die sollen nicht überschritten werden.
Das ist ja sehr praktisch, dass Breakdance eher so eine Solo-Sportart ist.
Ja, auf jeden Fall. Genauso wie die anderen drei Sportarten, die wir auch noch erwähnen müssen, die die Franzosen nämlich auch noch vorgeschlagen haben als zusätzliche Sportarten. Das sind Wellenreiten, Sportklettern und Skateboarden. Fragen sich jetzt manche, das habe ich doch schon gehört, das findet doch schon früher statt. Ja, tatsächlich, diese Sportarten gibt es auch schon 2020 in Tokio. Als zusätzliche Disziplin sind sie mit dabei, aber dadurch gehören sie halt nicht automatisch zum Kanon der Olympischen Spiele. Und auf jeden Fall sollen diese moderneren neuen Sportarten auch helfen, die Spiele irgendwie jünger und attraktiver zu machen und das Bild zu reformieren vom etwas verstaubten Olympia, das nur für Leute mit 50 plus interessant ist. Gerade so Sportarten wie Breakdance, Skateboarden und Wellenreiten, die sind natürlich auch schön anzugucken. Du kannst davon tolle Bilder verbreiten und insofern ist es natürlich auch eine gute Imagekampagne für das Sportevent.
Und mittlerweile hat sich ja zum Beispiel auch Beachvolleyball sehr etabliert,
ja, auch das.
Ne, und ist seit langem dabei und ist auch schön anzugucken. Aber wer entscheidet denn am Ende, welche Sportart jetzt tatsächlich dazukommt?
Also das ist dann schon die Sache des IOCs. Das entscheidet allerdings erst im nächsten Jahr, nach den Olympischen Sommerspielen in Tokio, welche Sportarten in Paris dann mit dabei sein werden. Aber Breakdance hat wohl keine schlechten Chancen. Das war nämlich schon bei den Olympischen Jugendspielen im letzten Herbst in Buenos Aires mit dabei und hat täglich 90.000 Zuschauer angezogen, wie das Magazin Forbes berichtet.
Wenn immer wieder Sportarten dazukommen, fallen dann auch mal welche weg?
Ja, das ist nicht alles auf ewig festgelegt. Zum Beispiel sind Baseball und Softball beide nach 2008 rausgeflogen aus Olympia. 2020 sind sie in Tokio aber wieder mit dabei. Ihre Auftaktspiele, das fand ich interessant, das habe ich heute noch gelesen, werden in Fukushima stattfinden, 240 Kilometer von Tokio entfernt. Auch eine spannende Sache. Und naja, dann gibt es natürlich noch so eine schöne Liste von ehemaligen olympischen Disziplinen, die jetzt nicht mehr dabei sind. Die hat der BBC-Sportkorrespondent Richard Conway heute in einem Tweet nochmal aufgezählt. Unter anderem Pferdeweitsprung, Solo-Synchronschwimmen und Hindernisschwimmen.
Moment. Also, Solo-Synchronschwimmen.
Ja, da schwimmt man anscheinend alleine zu Musik synchron.
Ach so, zur Musik. Ich
irgendwie
dachte,
so.
Das Synchron steht genau dafür, dass man gemeinsam synchron im Wasser schwimmt. Aber
genau.
Okay, das macht dann Sinn. Und jetzt soll Breakdance olympisch werden. Jedenfalls wünscht sich das der Veranstalter von Olympia 2024 und der heißt Paris.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.